Hey und welcome back! Heute schon zur zweiten Folge und lass uns keine Zeit verlieren und direkt ins Thema hineinsteigen. Bist du bereit? Also ich bin's und bin total gespannt, was uns heute erwarten wird. Viel Spaß damit!
Ich weiß nicht genau, was du unter der Leidensfrage verstehst oder was für dich das Wort Leiden auslöst. Es ist ja nicht so ein positives Wort. Wir haben zusammen als Team andere Titel gesucht für diesen Kurs. Und ich fand die so cool. Ich möchte euch einige von denen weitergeben. Weil Leiden heißt ja auf Englisch Suffering. Und das Wort auf Deutsch leiden bringt es eigentlich nicht so ganz raus, was das Wort eigentlich wirklich bedeutet. Und wir haben so Titel gehabt wie heute schon gelitten. Das ist eigentlich mein absoluter Favorit. Also das ist jetzt, das tun wir dann nicht rein in den Videopodcast. Oder zum Beispiel etwas, das ich mich selber auch immer frage. Ich habe es hier aufgeschrieben. Warum immer ich? Was hatten wir noch für Titel? Nein, die nehmen wir nicht. Wir haben auf jeden Fall versucht, es irgendwie ein bisschen anmächerlicher, sagt man auf Schweizerdeutsch, zu machen. Wir sind dann aber bei der Leidensfrage geblieben oder der Suffering Question, weil ich glaube, dass auch viele Leute das anspricht, weil viele Christen das auch anspricht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal durch eine Leidenszeit hindurchgegangen bist, was du zum Thema Leiden denkst, ob es für dich einen Unterschied gibt zwischen Verfolgung und Leiden. Das ist etwas, das wir anschauen werden. Weil Verfolgung ist nicht gleich Leiden. Gott hat uns nie Leiden versprochen. Er hat uns aber Verfolgung vorausgesagt. Jesus hat gesagt, ihr werdet um meines Namens willen verfolgt werden. Was gehört denn jetzt zu Verfolgung? Was gehört zu Leiden? Ich glaube, wenn du gläubig bist, also die Leidensfrage ist ja eigentlich ein Thema, wenn wir jetzt hier nochmals kurz zurückgehen, das Leiden ist ein Thema, das uns als Menschheit im Allgemeinen eigentlich schon unser ganzes Leben verfolgt. Wir haben Krieg, wir haben Terror, wir haben Krankheit, wir haben ganz viele Dinge, die nicht gut laufen auf unserem Planet. Und wenn du mit Menschen sprichst, die nicht an Gott glauben, dann kommt ganz häufig irgendwann das Thema, ja, wenn es ja wirklich jetzt einen Gott geben würde, wie kann er den Planeten so hinterlassen? Wie kann es sein, dass so viele schlimme Dinge auf diesem Planeten passieren? Und wir sind nicht hier, um diese Frage jetzt zu beantworten. Ich glaube, wir wissen alle die Antwort, weil wir alle an Jesus glauben. Falls du die Frage beantwortet haben willst, am 11. Februar fängt der Alpha-Kurs an. Ja, das ist der Platz für solche Fragen. Ja. Aber ganz viele Menschen beschäftigt das. Wenn Gott wirklich gut ist, warum passieren so viele schlimme Dinge auf der Erde? Auch Christen beschäftigt das. Wir alle wissen, von wo es kommt. Es hat nichts mit Gott zu tun, sondern es hat sehr viel mit uns zu tun oder vor allem mit den ersten zwei Menschen, die auf dem Planet gelebt haben, die sozusagen die erste Sünde begangen haben. Und ich meine, Gott hat uns nicht dazu designed zu sterben. Gott hat Tod gar nie irgendwo im Plan mit dem Mensch gehabt oder mit der Erde gehabt oder mit irgendetwas gehabt. Tod, Krankheit, all das, was reingekommen ist durch die Sünde, das war nie Gottes Plan. Aber wenn du jetzt gläubig bist und ich kenne viele gläubige Menschen, denen schon ziemlich schlimme Dinge passiert sind, dann ist ja die Frage, warum passieren schlimme Dinge guten Menschen? Warum immer ich? Zum Beispiel, ich habe einfach ein paar Fragen aufgenommen, wir haben die gesammelt zusammen. Fragen, die Menschen beschäftigen und die auch uns beschäftigen manchmal. Wenn irgendetwas schief läuft in unserem Leben oder wir krank sind oder eine Diagnose bekommen, wir sind gläubig, wir bekommen eine Diagnose von einer ganz schlimmen Krankheit, dann kann es sein, dass die Frage aufkommt, ist Gott zornig auf mich? Stimmt irgendetwas in meinem Leben nicht? Oder ist der Grund für diese Krankheit Sünde? Ist der Grund, dass ich krank bin, meine Sünde, etwas, das ich gemacht habe und Gott mich jetzt sozusagen leiden lässt, weil ich gesündigt habe? Könnt ihr diese Gedanken nachvollziehen? Ihr dürft einfach so ein bisschen mitmachen, damit ich weiß, ja, ich rede zu den richtigen Leuten. Alles klar. Schlaf nicht ein. Wenn du schläfst, kommst du trotzdem in den Himmel. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, einer meiner Lieblingsverse. Je mehr du schläfst, oder? Machen wir kurz eine Exegese zum Schlafen, oder wie sagt man dem? Eine Abschweifung zum Schlafen an die Männer, liebe Männer. Wenn ihr eure Frauen nicht versteht, sagt ihr, geh schlafen. Das ist mein Tipp an dich. Geh schlafen. Erstens, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, du profitierst. Gott kann viel besser zu deiner Frau sprechen, wenn du schläfst. Weißt du, Adam hat geschlafen, als Eva gemacht wurde. Oder deswegen ist vielleicht auch, verstehen wir uns manchmal nicht oder sind auf anderen Ebenen. Aber es ist wirklich mein Geheimtipp, habe es jetzt hier öffentlich gesagt, aber eigentlich Geheimtipp, geh schlafen. Powernapping, egal. Oder einfach keine Diskussion anfangen. Sorry, Gina. Einfach kurz, ich muss ein Powernap machen. Und einfach daran glauben, dass Gott mit ihr spricht. Aber das Lustige ist, er spricht ja meistens dann mit dir, nicht mit ihr. Meistens verändert er dann dich und nicht sie. Und, ja. Und dann kommt es aber trotzdem gut, oder? Du merkst es selber gar nicht. Effortless. Das sind Fragen, die wir wirklich behandeln wollen, auch in diesem Kurs. Ist der Grund für diese Krankheit Sünde? Ist es Gottes Wille, dass ich krank bin, oder? Hat Gott aktiv Krankheit auf Menschen gegeben? Wir werden da ganz interessante Stellen anschauen. Wenn etwas Schlimmes passiert im Leben von Christen, dann ist ja manchmal auch die Frage, will Gott mir eine Lektion erteilen? Oder will Gott mich etwas lernen und lässt mich deswegen jetzt unten durchgehen? Und wir lachen manchmal ein bisschen darüber, oder? Jetzt ein paar Leute haben hier gelacht, aber es sind wirklich Fragen, die sich Menschen stellen und die auch ich mir persönlich selber manchmal stelle, oder? Und wo ich wieder merke, ich muss meinen Verstand erneuern, oder? Weil du fällst so schnell in etwas hinein, du machst einen Fehler und dann passiert dir irgendetwas vielleicht Blödes und du denkst, ah, das ist, weil ich diesen Fehler gemacht habe. Und dann musst du wieder frei werden von dem ganzen Gedankengut. Wir werden anschauen, warum sind Christen überhaupt krank? Ist dir noch nie so gegangen, dass du die Bibel gelesen hast und gedacht hast, also wenn die das im Alten Testament gehabt haben. Ich meine, 2 bis 3 Millionen Menschen, die einen Bund mit Gott haben, der nicht mal halb so gut ist, wie den Bund, den wir mit Gott haben, gehen aus Ägypten raus oder die Sklaverei. Die Juden werden versklavt, sie gehen aus Ägypten raus und im Psalm 105 steht, nicht einer von ihnen, von 2 bis 3 Millionen Menschen, nicht ein 9-Jähriger, nicht ein 2 Monate altes Baby, nicht ein 90-Jähriger, keiner von ihnen hatte ein Gebrechen, auf gut Deutsch, niemand war krank. Gott hat sie alle geheilt in einer Nacht. Und aber ich persönlich, ich will das erleben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke mir, die hatten einen viel schlechteren Bund. Was genau läuft falsch bei uns, dass wir nicht einfach komplett gesund sind und zwar die ganze Zeit? Hast du hier die Frage? Ich stelle mir die Frage manchmal. Ja, ich habe auch Antworten dazu, aber die hören nicht alle gern. Ich manchmal selber auch nicht. Etwas ganz Interessantes, das wir anschauen werden, ist, was ist der Stachel oder der Dorn im Fleisch von Paulus? Da wurde explizit auch eine Frage oder ein paar Fragen gestellt. Wir haben da schon Predigt darüber gehabt, aber wir werden das intensiv anschauen. Wir werden in die Bibel reingehen und schauen, was ist denn dieser Dorn im Fleisch, was ist dieser Stachel, den Paulus hatte. Weil es gibt so viele Menschen, die denken, Paulus hatte eine Krankheit. Und dann kommen sie mit, schauen wir an. Ich gehe jetzt da nicht, ich würde am liebsten da gleich reingehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde am liebsten da, sollen wir da reingehen? Ah nein. Warum starb Stephanus als Märtyrer? Ganze Fragen, die manchmal aufkommen über Märtyrertum. Ist es Gottes Wille, dass wir als Märtyrer sterben oder dass Christen als Märtyrer sterben? Und ich will dir einfach sagen, in all dem Ganzen wollen wir nicht Geschichten von Menschen ausgraben oder Geschichten von Menschen anschauen. Wir gehen in Gottes Wort rein und schauen, was Gottes Wort dazu sagt. Und es wird sehr interessant. Wir werden auch die Geschichte von Stephanus anschauen. Das geht vielleicht 10 Minuten, aber ich bringe es schon hin, dass es ein bisschen länger geht. Schau mal den Hiob an. Ich weiß nicht, ob du schon mal damit konfrontiert wurdest, aber es gibt so viele Leute, Menschen, die an Jesus glauben, sagen, schau mal den Hiob an, ihm ging es auch schlecht. Und dann gibt es Leute, die sagen, Gott hat dem Hiob all diese Plagen gegeben. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie es dir geht, wenn du an Hiob denkst. Oder es gibt, ich habe so eine Predigt gehört von einem, der, ich habe den gar nicht gekannt, der hat auch das Buch Hiob durchgenommen und der hat dann so auf Englisch so Assoziationen gemacht und hat gesagt, Grass, und dann haben alle gesagt, Green, oder also Gras, das ist grün, und dann hat er irgendwelche andere Sachen gesagt und dann hat er gesagt, Hiob, und dann haben alle gesagt, Leiden. Oder das, was du mit Hiob in Verbindung bringst, wenn du Christ bist, oder die meisten Christen, bringen Leiden mit Hiob in Verbindung. Und wir werden das nächste Mal, nächste Woche, werden wir das Buch Hiob miteinander studieren. Und wir haben das gemacht als Team. Und es war für mich persönlich eine so geniale Erfahrung, weil ich habe ihnen einfach gesagt, hey, ich will Hiob noch durchnehmen. Wir hatten 3 Wochen Zeit, wir lesen den ganzen Hiob durch. Und ich habe gedacht, ich fange dann irgendwann mal an. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass Hiob so viele Kapitel hat. Ich meine, Hiob, 42 Kapitel, oder? Und wir gehen da rein. Also es ist wirklich, es war genial, auch für uns als Team war es genial. Ich habe ihnen einfach gesagt, lest das Buch Hiob durch und markiert alle Stellen, die euch ins Auge stechen. Weil du kannst gar nicht... außer du heißt Neil, ich meine, ich weiß nicht, er hat es 10-mal durchgelesen in 3 Wochen. Nein, nein, nein. Wir alle haben es knapp einmal geschafft, außer er. Aber manchmal ist es auch gut, wenn du einfach die Bibel liest und gar nicht lange darüber nachstudierst, sondern einfach die Verse notierst, die dir ins Auge stechen. Wo der Heilige Geist vielleicht dir etwas sagen will. Und das werden wir miteinander anschauen. Dann auch die Frage, züchtigt uns Gott mit Krankheit? Entschuldigung. Also gibt Gott gläubigen Christen Krankheit, damit sie etwas lernen in ihrem Leben, damit sie wieder auf die richtige Spur kommen? Ja, das sind die Fragen, die wir uns aufgeschrieben haben. Wir haben noch mehr, aber das sind wirklich die Fragen, die wir auch gedacht haben. Das sind wirklich Fragen, die wir beantworten wollen. Und wie ich habe es schon vorher gesagt, unsere Grundlage ist die Bibel. Wir wollen die Fragen nicht beantworten aus einem Erfahrungsschatz, den Menschen gemacht haben oder irgendwelche Situationen, in denen du drin warst, in denen ich drin war, sondern wir wollen das alles beleuchten anhand von Gottes Wort. Und ich persönlich finde das extrem interessant, weil es mich selber herausfordert, umzudenken. Weil manchmal, da möchtest du gern anders denken als Gottes Wort. Weil du vielleicht so erzogen worden bist, weil du es gar nicht anders kennst, keine Ahnung. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, deswegen habe ich auch aufgeschrieben, sei hungrig und offen. Weil Gott will zu dir sprechen und er will, dass sich dein Denken, dein ganzes Leben transformiert. Zu dem hin, so wie er denkt. Also das Bild, das du hast von Gott, beeinflusst jeden einzelnen Bereich von deinem Leben, ob du das willst oder nicht. Wenn du nicht an Gott glaubst, sogar dann beeinflusst es dein Leben. Aber wenn du an Gott glaubst, ist es extrem wichtig, was für ein Bild, das du von Gott hast. Hast du ein Bild von einem strafenden Gott? Hast du ein Bild von einem zornigen Gott? Ich kenne so viele Leute, die haben das oder die hatten das. Dass Gott, wenn du einen Fehler machst, da ist und nicht ein liebender Vater ist, sondern ein strafender Vater ist. Und auch allgemein, diese ganze Leidensfrage, die kommt ja so häufig auf. Und manchmal denke ich, wir Christen, wir repräsentieren Gott schlechter als einen Mensch. Wirklich. Wir Menschen würden das nicht mal tun, was wir manchmal Gott unterstellen. Und ich wünsche mir, dass das allgemein einfach in der Gemeinde von uns und aber auch von allen anderen, die das irgendwann mal hören werden, vielleicht auf dem Videopodcast, dass deine Gedanken erneuert werden und du ein anderes Bild von Gott bekommst und anders auch an diese Dinge herangehen kannst. Was ist der Grund, warum wir dieses Thema ausgesucht haben? Der Grund ist eigentlich das Bible Study letztes Jahr. Ich weiß nicht, wer von euch sich erinnern kann, wir haben Psalm 91 durchgenommen im Bible Study, über 4-mal oder 5-mal. Wir waren bei David dran, oder? Und dann haben wir dann ganz lange an Psalm 91 gehabt. Und Psalm 91 wurde wahrscheinlich nicht mal von David geschrieben. Aber ich weiß nicht, ob du den Psalm kennst. Es ist einer von zwei weltbekannten Psalmen. Und es ist der Psalm, der absoluten Schutz von Gott verspricht. Und nachdem wir das durchgenommen haben, sind viele Leute zu mir gekommen, Leute aus unserer Gemeinde, und haben gesagt, ja, aber was ist denn mit dem Stachel in Fleisch von Paulus? Warum wurde Paulus ausgepeitscht? Warum? Und auch mit den Fragen, ja, war dieser Stachel, das war ja eine Krankheit. Wenn Gott aber uns Schutz verspricht, auch von Krankheit, wir haben den ganzen Psalm durchgenommen, oder? Vers für Vers. Und haben herausgefunden, dass Gott dich schützen will vor Terror. Dass Gott dich schützen will vor Bazillen, vor Herzattacken, von ganz praktischen Dingen, mit denen wir auch konfrontiert sind. Ja? Und wenn du so etwas liest, und das ist ja im Alten Testament, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt so viele Leute, die sagen, du kannst diesen Psalm nicht lesen und den für voll nehmen, weil wir wissen ja alle, wir sind nicht immer geschützt. Und ich denke mir, wieso nehmen wir Gottes Wort nicht einfach ernst? Wieso lernen wir nicht einfach, unsere Erfahrungen und unsere Erlebnisse unter Gottes Wort unterzuordnen? Und wenn Gott etwas anderes sagt, als das du fühlst, und wenn Gott etwas anderes sagt, als das du vielleicht in der Vergangenheit erlebt hast, dann nimm doch nicht deine Vergangenheit in Anspruch, dann richte dich neu aus und nimm Gottes Wort in Anspruch. Das ist meine Meinung dazu und ich glaube auch Gottes Meinung. Also wir haben diesen Psalm durchgenommen, der verspricht dir absoluten Schutz, aber nicht nur absoluten Schutz. Und überleg dir, das ist im Alten Testament. Im letzten Vers verspricht er dir auch ein langes und erfülltes Leben. Wir lesen das kurz. Psalm 91, Vers 16. Ich schenke ihm, dem Gerechten. Wer ist gerecht? Halleluja. Jeder, der an Jesus glaubt, wird durch sein Blut gerechtfertigt. Das ist nicht deine Leistung. Du bist gerecht durch das Blut von Jesus. Du kannst diesen Psalm jetzt mit dem Blick, mit der Brille von Jesus lesen. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Vorausschauend auf Jesus, das Wort Rettung. Im Hebräischen heißt Yeshua, der Name von Jesus. Jesus ist unser Retter, er ist unser Erlöser. Und dieser Psalm hat vorausschauend auf Jesus schon proklamiert, wenn du Jesus annimmst, dann bist du gerecht. Und dann schenke ich dem Gerechten ein langes, und nicht nur ein langes, du kannst auch ein langes, schlechtes Leben haben. Du kannst auch lange leben und ganze viele Jahre im Bett liegen. Nein, Gott sagt, ein erfülltes und langes Leben. Und ich glaube, wir müssen das anfangen, vor allem die schon ein bisschen fortgeschrittener sind in der Anzahl von Jahren. Ich glaube, wir müssen anfangen zu verstehen, dass Gott will, dass wir ein gutes Leben leben. Und das Coole ist, wir haben diesen Psalm, diesen Satz auseinandergenommen, wann ist dann ein langes und erfülltes Leben? Sagt Gott, wann du zufrieden bist. Dann, wann du sagst, ich bin jetzt zufrieden. Ob das mit 80 ist oder mit 120, ist deine eigene Entscheidung. Und ich weiß, dass solche Aussagen oder auch solche Sätze, die konfrontieren unseren Verstand auf einer Ebene, wo wir denken, das kann ja gar nicht sein. Man könnte auch sagen, auf einer übernatürlichen Ebene, auf, du willst dich füllen mit himmlischer Realitätsebene vielleicht auch, oder? Wo du auch jetzt selber vielleicht merkst, oder muss ich vielleicht umdenken? Wenn Gott sagt, er will uns ein erfülltes Leben geben und nicht nur ein erfülltes, auch ein langes Leben, dann kann es nicht ein Leben sein voll mit Leiden. Und jetzt sind wir wieder bei dieser Leidensfrage. Oder viele sind auf mich zugekommen und gesagt, das müssen wir thematisieren. Warum sind denn so viele Christen krank? Ganz ehrlich, ich frage mich manchmal auch. Ich war letztens an einem Meeting in Deutschland. Ich habe es, glaube ich, schon mal kurz in der Church erzählt. Wir waren an einem Meeting und am Schluss mit Ryan Rufus, als er hier war, gingen wir nach Deutschland. Und dann hat er da gepredigt und am Schluss, ganz am Schluss, hat er gesagt, hey, für die Leute, die nicht gesund sind oder die Heilung brauchen, ihr könnt mal aufstehen und dann beten wir zusammen. Außer zwei Menschen im ganzen Raum sind alle aufgestanden. Alles gläubige Christen. Und ich war da und ich habe gedacht, okay. Wirklich, ich finde es super, für kranke Menschen zu beten. Ich finde es super, für kranke Christen zu beten. Aber bei mir kommt immer die Frage auf, warum gibt es so viele kranke Menschen in den Gemeinden? Weißt du, wenn Ungläubige hier reinkommen, dann sollen sie geheilt werden. Aber du, der an Jesus Christus glaubst, du solltest eigentlich in Heilung leben. Wandeln, sagt die Bibel, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und mich persönlich fordert das heraus, aber es fordert mich nicht in einem negativen Sinn heraus, sondern es fordert mich heraus, meine Gedanken, meine Gefühle, auch meine Schmerzen unter Gottes Wort zu stellen. Und ich persönlich, ich habe jetzt nicht so viele große Probleme. Ich kenne Leute, die haben wirklich extreme Schmerzen und extreme Krankheiten und halten trotzdem Gottes Wort fest und ich bewundere das. Aber ich wünsche mir wirklich, dass wir eine andere Dimension sehen in Zukunft von Heilung. Dass die Leute zu uns kommen, weil sie wissen, uns geht es immer gut. Nicht nur, weil wir einen Smile haben, sondern weil sie merken, hey, die hatten doch früher alle eine Brille. Haben sie jetzt alle Kontaktlinsen gekauft? Wisst ihr, was ich meine? Und ich denke mir, Gott verspricht das im Alten Testament und dann ist mein Eifer, ich will dahinter kommen. Ich will dahinter kommen. Wir haben Psalm 91 durchgenommen, da kamen diese Fragen auf. Dann haben wir uns entschieden, diesen Kurs zu machen. Und dann gibt es ja noch einen zweiten Psalm, der extrem bekannt ist. Und das ist Psalm 23. Ja. Psalm 23. Und ich möchte den kurz mit euch durchlesen und ich hoffe, das ist okay für euch. Wir lesen den ganzen Psalm durch. Und ich hoffe, du hast es noch im Kopf hier. Lies, genau, finde Jesus. Der Heilige Geist hilft dir. Und sonst probiere ich es. Psalm 23, der wahrscheinlich bekannteste Psalm, der bekannteste Psalm auch von David. Hier steht, der Herr ist mein Hirte, darum habe ich keinen Mangel. Ich meine nur schon dieser Satz. Ich weiß nicht genau, hast du schon mal über diesen Satz nachgedacht? Hast du diesen Satz schon mal mit deinem Leben verglichen? Da hier steht, keinen Mangel. Also ich meine, du kannst das Wort Mangel auseinandernehmen im Hebräischen und herausfinden, was es alles heißt. Das machen wir jetzt heute nicht. Aber ich finde nur schon dieser erste Satz, der bringt mich zum Nachdenken. Der Herr ist, jetzt gerade, der Herr ist mein Hirte. Ich weiß es, er ist es. Nicht er war es, er ist es. Der Herr ist mein Hirte, darum habe ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Bis jetzt alles klar, oder? Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Ihr kennt den Psalm, oder? Ja, wenn man etwas kennt, dann ist es manchmal schwierig, es nicht so zu lesen, wie man es die letzten 20 Jahre gelesen hat. Dann geht es weiter. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Ja, diesen Satz, den liebe ich. Du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nicht ich mache das, er macht das. Ja. Halleluja. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Amen, Halleluja. Ihr kennt alle diesen Psalm. Jeder Christ kennt diesen Psalm. Ja. Und jeder von uns hat den schon 100-mal gelesen wahrscheinlich oder gehört irgendwo in einer Predigt und nicht so genau gelesen, nicht so genau hingehört. Und ich möchte euch wirklich helfen kurz. Ist euch etwas aufgefallen bei diesem Psalm? Das Team darf nicht sagen, wir haben es schon durchgenommen. Ronny hat es schon wieder vergessen. Nein. Wenn du jetzt das gelesen hast, dann hoffe ich, dir ist etwas aufgefallen. Wir lesen jetzt nochmal den ganzen Psalm durch. Und ich sage dir, was mir auffällt. Ich habe es extra gelb markiert. Der Herr ist mein Hirte. Darum habe ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechtem Weg und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Ist euch etwas aufgefallen? Er. Wie wenn jemand von einer dritten Person schreiben würde. Der Herr. Er. Er führt mich. Er stärkt mich. Er führt mich. Und das Coole ist, hier steht, er führt mich auf rechten Wegen. Weißt du, wenn er dich führt, dann kommst du nicht auf Abwege. Und jetzt kommen wir in den Teil, wo es in das finstere Tal reingeht, in das Leiden reingeht. Und ich will dich wirklich, mach dir Gedanken darüber. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Die hat etwas gemerkt, da hat sich etwas geändert. Das Erste, was sich geändert hat, ist ich, nicht er. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, was sagt uns das? Er wollte nicht, dass du ins finstere Tal gehst. Weil wenn er dich führt, dann führt er dich auf seinen Wegen. Aber wenn du das Zepter in die Hand nimmst, dann findest du dich sehr oft im finsteren Tal. Aber weißt du, was das Coole ist? Du musst dich nicht fürchten, weil du weißt, er ist trotzdem bei dir, aber es ist nicht mehr er, sondern es wird sehr persönlich. Du, Herr, bist bei mir. Nicht mehr er ist bei mir, sondern du bist bei mir. Also wir sehen hier in einem Vers, der sich selber in den Müll hinein gebracht hat, war David selber. Es war ich. Aber das Coole ist, wenn du in einer Situation bist, im Tal, wo Todesschatten dich umgeben, ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist, und wenn du auch selber hineingekommen bist, es passiert etwas in deiner Beziehung mit Jesus. Es wird viel naher. Oder was das Coole ist, Gott wollte nicht, dass er in dieses Tal hineingeht. Aber wenn du schon mal im Tal bist, dann merkst du, wie nahe er eigentlich ist. Und die Sprache ändert sich. Also was lernen wir hier? Gott will nicht, dass du ins Tal hineingehst. Aber weißt du, was das Coole ist? Selbst wenn ich durch, du bleibst nicht im Tal. Du gehst durch. Weißt du, Gott führt dich nicht ins Tal hinein, aber er führt dich durchs Tal. Und was kommt nach dem Tal? Es geht aufwärts. Nach dem Tal geht es immer aufwärts. Also Gott führt dich wieder dahin, wo du eigentlich hingehörst, weil du ein Kind Gottes bist, weil du ein Königskind bist. Du gehörst nicht ins Tal, du gehörst an die höchste Stelle, die es gibt, weil Gott für dich den Platz da erkämpft hat, erkauft hat mit seinem teuren Blut. Und auch wenn du mal in einem solchen Tal drin bist und wenn du dich selber hineinmanövriert hast, das passiert ja meistens, wenn du eine schlimme Entscheidung getroffen hast, eine Entscheidung, die Gott jetzt gar nicht gefällt, weißt du was? Er ist bei dir. Und du wirst ihn so viel näher spüren als sonst. Und du wirst merken, er führt dich durch. Ich liebe das Wort durch hier. Hätte ich auch markieren sollen. Weil du kommst durch das Tal. Oder du siehst den hellen Punkt am Horizont oder wie man dem auch immer sagt, oder? Du siehst die Anhöhe, wo Gott dich wieder hinbringt, weil er ist bei dir. Nicht einmal, wenn du in der schlimmsten Situation von deinem Leben bist, ist er nicht bei dir. Weißt du, er wollte nicht, dass du in diese schlimme Situation kommst. Das ist mein Punkt eigentlich heute. Gott will nicht, dass du in schlimme Situationen hineinkommst. Aber wenn du da bist, dann kannst du dir sicher sein, er ist mit dir da. Und er ist es, der dich wieder herausführt aus dieser schlimmen Situation. Also wir geben so oft Gott die Schuld, dass er uns in schlimme Situationen gebracht hat. Obwohl wir selber schuld sind. Aber weißt du, was das Coole ist an Gnade? Dass obwohl wir alle selber schuld sind, Gott sich entschieden hat, seinen Sohn auf die Erde zu schicken. Und für uns alle hinzurichten. Niemand von uns hat Gott angerufen. Du Gott, wir haben ein Problem, ein Sündenproblem. Könntest du bitte mal deinen Sohn auf die Erde schicken, damit das gelöst wird? Nein, Gott hat sich entschieden, steht im Römerbrief, als wir alle noch Sünder waren, hat er sich entschieden, seinen Sohn hinzugeben. Und wir haben ihn behandelt, wie wenn er schlimmer als ein normaler Mensch wäre. Und ich sage extra wir, weil es gibt viele Menschen, die sagen, die Juden haben ihn umgebracht. Die Römer haben ihn umgebracht. Nein, deine Sünde hat ihn umgebracht. Aber weißt du was? Der Tod konnte ihn nicht halten. Er hat den Tod mit seiner eigenen Waffe besiegt. Mit dem Tod. Und hat den Tod tot gemacht. Oh, ja, wie sagen wir? Wenn du stirbst, dann stirbst du nicht. Dann wirst du erst richtig lebendig. Weißt du, ich liebe das. Gehen wir noch ein bisschen da rein. Wenn du und ich, oder manchmal gibt es Situationen, ich habe das auch kürzlich erlebt und dann kommen auch die Fragen auf wegen dem Leiden von jemandem, den ich kenne, der gläubig ist, ist das Kind gestorben. Und dann kommt automatisch solche Fragen auf. Ist da Sünde in der Familie? Und was ich eigentlich am schlimmsten finde, ist dann diese Conclusion oder diese, was wir daraus machen, ist, ja, Gott ist halt einfach souverän. Den heilt er. Den heilt er nicht. Den lässt er sterben, den lässt er am Leben. Und weißt du was? Das macht so ein komisches Bild von Gott, wie wenn Gott schizophren wäre. Weißt du, wir geben manchmal Gott wirklich die Schuld für die Situationen, in denen wir drin sind, aber manchmal müssen wir uns wirklich mal überlegen, warum sind wir eigentlich in diese Situationen gekommen? Und ich weiß, wenn so schlimme Dinge passieren, dann kommen diese Fragen auf. Dann kommen so Fragen auf wie, war das jetzt Gottes Wille, war es nicht Gottes Wille? Und wir werden wirklich in diesem Kurs, werden wir diese Dinge anschauen. Aber weißt du was, was mich am meisten beruhigt hat bei dieser ganzen Situation, weil ich persönlich glaube nicht, ich sehe es nicht in der Bibel, dass es Gottes Wille ist, dass dieses Kind gestorben ist. Und ich bin jetzt auch nicht einer, der nach dem Warum die ganze Zeit fragt. Aber was ich weiß ist, diese Person war gläubig an Jesus Christus und ich habe kein Verbarmen mit ihr. Weil die ist an einem viel besseren Platz als ich. Weißt du, was Paulus sagt? Sterben ist mein Gewinn. Paulus sagt, wäre ich eigentlich schon gestorben, aber wegen euch bleibe ich noch ein bisschen hier. Also tönt so, wie wenn euch jetzt nicht so eine angenehme Gemeinschaft war. Oder? Ich bleibe um euretwillen noch ein bisschen hier, aber eigentlich, wenn du weißt, was dich erwartet, ich habe mit niemandem Verbarmen, der stirbt und an Jesus glaubt. Wirklich nicht. Warum? Weil ich weiß, wo die Person ist. Aber was mich schmerzt, ist, dass ich weiß, Gott wollte nie, dass eine Familie so einen Schmerz hat. Gott wollte nie, dass Ehepaare auseinandergehen oder dass irgendeiner stirbt oder was auch immer. Und trotzdem weiß ich, die Person ist am besten Ort, den es gibt. Also wenn du, der an Jesus Christus glaubt, stirbst, was es ja für dich eigentlich nicht mehr gibt. Oder die Bibel sagt einfach, du schläfst ein. Und ich stelle mir das so vor, du schläfst ein und du wachst wieder auf und du fühlst dich das erste Mal in deinem Leben so richtig lebendig. Weißt du, dein Körper hält dich nicht mehr zurück, weil du einen wiedergeborenen, verherrlichten Körper hast. Und was ich am coolsten finde an der ganzen Story ist, Jesus ist ja auferstanden. Jesus ist mit seinem wiedergeborenen Körper, mit seinem verherrlichten Körper auf der Erde herumgelaufen und hat die Jünger besucht mit dem Wundmalen in den Armen, in den Beinen. Oder? Thomas hat ja da getastet, ob es wirklich echt ist. Oder? Also er hat einen Körper, der echt ist, den man anfassen kann und trotzdem kann er einfach durch Mauern hindurchgehen, oder? Bei den Jüngern kam er einfach durch die Mauer. Flupp, und dann steht in der Bibel, und er war in ihrer Mitte. Da, wo er hingehört übrigens. In die Mitte. Aber er war einfach da. Und dann ging er wieder raus. Aber trotzdem konnten sie ihn anfassen. Und was das Coolste ist, er hat mit ihnen gegessen. Ich meine, wenn du Angst hast, im Himmel gibt es nicht mehr zu essen. Du hast keine Taste Buds mehr oder irgendetwas. Nein, im Himmel kannst du essen. Und weißt du was? Egal wie viel, egal von was. Es macht deinem Körper nichts, weil dein Körper verherrlicht ist. Oh, ich glaube, also wenn das Erste, was passiert ist, du fühlst dich so lebendig, wie du dich noch nie gefühlt hast. Und das Zweite, was passiert, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, ja, ich liebe dies, wenn ich mir nur schon darüber Gedanken mache. Ich gehe mein Auto abholen im Himmel. Ja. Es gibt Leute, die glauben ja nicht, dass es Autos im Himmel gibt. Ich weiß einfach, dass Elia abgeholt wurde von einer feurigen Kutsche. Mir ist auch egal, wie sie aussieht. Eigentlich nicht. Aber weißt du, das Blöde am Himmel ist, also es gibt ja nichts Blödes. Das Blöde ist, es gibt ja nichts Blödes. Oder das, manchmal regt mich das ein bisschen auf. Ich habe immer gedacht, früher Himmel ist langweilig, weil wir worshipen ja von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir machen Lobpreis von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich denke mir, ich habe immer so das Bild von diesen Engeln da mit diesen Harfen, oder? Und ich habe einfach immer zu Gott gesagt, bitte nicht eine Harfe oder auf einer Wolke, irgendwas, oder? Und weißt du, was das Blöde am Himmel ist? Auch wenn es so wäre, es würde dich nicht stressen. Weil du hast keine schlechten Gefühle mehr, keine schlechten Gedanken, du kannst dich nicht mehr aufregen, oder? Wenn der Verstärker nicht richtig funktioniert von deiner Harfe, was auch immer. Aber ich glaube, Gott hat das Universum gemacht, damit wir es erkundigen können. Er sagt, er hat die Sterne an den Himmel getan für uns. Und wenn wir dann mal einen verherrlichten Körper haben, in einer verherrlichten Feuerkutsche umhergehen, dann können wir vom Planet, also ich mache das dann. Was ihr macht, mir egal, aber ich mache das dann, weil das Coole am Ganzen ist ja, du kannst so schnell fahren, wie du willst. Wenn du einen Planeten rammst oder was auch immer, du kannst nicht sterben. Du hast einen verherrlichten Körper. Psalm 23, könnt ihr bitte wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir sind hier wirklich die Bibel am Studieren. Ich kann das auch nicht biblisch belegen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber wenn es jemand von euch kann, kommt bitte auf mich zu, wirklich. Also, ich gebe euch noch ein paar Gedanken mit zum Schluss. Weil ich will, dass das Positive bleibt und der Himmel bleibt oder was auch immer und nicht das Negative. Wenn du Gottes Wort studierst und wir werden nächste Woche Hiob studieren zusammen und ich will dir einfach sagen, du hast jetzt eine Woche Zeit für 42 Kapitel Hiob. Nur schon die Zahl 42 ist so interessant, dass du fast eine Woche brauchst, um herauszufinden, was sie eigentlich bedeutet. 42 Kapitel, also wirklich, wenn du willst, du darfst gerne den Hiob hören, lesen, wie auch immer du das willst, damit du schon ein bisschen im Thema drin bist. Aber wenn wir solche Bücher aus dem Alten Testament studieren, dann will ich dir noch etwas mitgeben. Du musst die Bibel immer studieren mit dem Licht des Neuen Bundes. Du kannst nicht ein Buch nehmen aus dem Alten Testament und Dinge, die Christen passieren, aus dem Alten Testament interpretieren und sagen, schau, den Christen geht es so wie Hiob. Sondern du musst den Neuen Bund nehmen, was Jesus für dich gemacht hat, und den Hiob lesen und herausfinden, wo finde ich Jesus in diesem Buch. Das werden wir anschauen miteinander. Aber was sagt Gott zu der ganzen Geschichte? In Johannes 10, Vers 10, ein so bekannter Vers, da sehen wir etwas ganz Spannendes. Hier sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Also der Dieb kommt nur, um zu stehlen, um zu schlachten und um Verderben zu bringen. Wir wissen, wer mit dem Dieb gemeint ist und wir wissen, dass der Dieb kommt und er will alles wegnehmen. Er will dir die Freude rauben, er will dir den Frieden rauben, er will, dass du dir schlechte Gedanken machst. All diese Dinge, die so häufig passieren in unserem Alltag, das ist nicht Gott, sondern das ist der Dieb. Er kommt zu schlachten und um Verderben zu bringen. Und ich finde es sehr interessant, wenn ihr euch auskennt mit Griechisch, das Wort Verderben heißt auch Leiden. Und wir sind ja hier dran bei der Leidensfrage, also der Dieb bringt Leiden. Und dann sagt Jesus aber im zweiten Teil von diesem Vers, der eigentlich viel cooler ist, ich aber bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ein absoluter genialer Vers. Weißt du, Jesus ist gekommen, nicht, dass du einfach nur das Leben hast, sondern dass du das Leben in Fülle hast, das heißt im Überfluss hast. Und Leben ist immer das Gegenteil, oder das, was Jesus bringt, ist immer das Gegenteil von dem, was der Dieb bringt. Könnt ihr nachfolgen? Ne? Das ist sehr wichtig für nächstes Mal. Ich aber bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und ich glaube, wir könnten nur über diesen ganzen Vers einen Abend studieren oder uns darüber Gedanken machen, was das eigentlich heißt. Und wir alle werden merken, wir haben das, was hier steht, noch nicht ansatzweise erlebt in unserem Leben. Und weißt du was? Ich glaube, Gott will, dass du es erlebst. Gott will, dass du es erlebst. Er will, dass ich es erlebe, weil das ist, Jesus ist für das gekommen. Das Wort, das hier für Leben steht, ist nicht einfach nur, dass du atmest, sondern es ist ein Leben, das Qualität hat, das göttliche Qualität hat. Zoe heißt das Wort hier auf Griechisch. In Jakobus 1, das ist jetzt der letzte Bibelvers oder die letzten zwei, die wir noch kurz anschauen, einfach damit ihr so richtig gepumpt aus diesem Evening College nach Hause gehen könnt und euch schon freut auf das nächste Mal. Jakobus 1, Vers 13, hier steht, niemand sage, wenn er versucht oder getestet wird, ich werde von Gott versucht oder getestet. Hier steht, niemand sage, wenn er versucht oder getestet wird, er werde von Gott versucht oder getestet. Also wenn du in einen Test hineingehst oder wenn du sagst, ich bin gerade in einem Tal oder ich bin gerade so im Leiden drin, dann komm, hier sagt Gott selber, komm nicht auf die Idee, das mir anzuhängen. Komm nicht auf die Idee, dass Gott hinter negativen Sachen steht. Und dann lesen wir ein bisschen weiter, Vers 17, da doppelt er nochmal nach. Hier steht, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Schatten gibt. Du musst dir mal diesen Vers auf der Zunge zergehen lassen. Von Gott kommen nur gute Geschenke, nur vollkommene Sachen. Und sie kommen von dem, der alles gemacht hat. Und du musst dir vorstellen, Gott selber ist ja Licht. Und in ihm hat es nicht mal Schatten. Weißt du, wenn wir irgendwo Licht aufstellen, hier jetzt, um zu filmen, dann hat es hier überall Schattenwürfe. Siehst du das, oder? Wenn das Licht von da kommt, hat es hier hinten einen Schatten. Wenn das Licht von hinten kommt, hat es hier vorne einen Schatten. Überleg dir mal, wo Gott überall ist, wenn es bei ihm keinen Schatten gibt. Hast du schon mal Fußball gespielt? 6 Scheinwerfer, 8 Scheinwerfer, egal wie viel. Wenn du am Springen bist oder wenn du Fußballmatch anschaust, dann siehst du immer die 8 Schatten der Leute, die umher. Hat es schon mal aufgefallen? Sie wollen ja, dass so wenig Schatten. Niemand, außer Patrick vielleicht, irgendwann in Zukunft, kann etwas herstellen, das mit Licht, also kann eine Lichtquelle herstellen, die keinen Schatten wirft. Aber Gott hat in sich keinen Schatten, weil er selber Licht ist. Und weißt du was? Licht ist stärker als Dunkelheit. Wenn du in einen Raum, Jesus lebt ja in dir. Er sagt, du bist das Licht der Welt. Da musst du auch genau lesen. Du bist das Licht der Welt, egal wie du dich fühlst. Du bist es. Nicht, du bist es, wenn alles gut läuft und wenn du keine Sünde in deinem Leben hast. Oder diese andere Theorie, die es manchmal gibt. Wir sollten das Licht der Welt sein. Jesus sagt nichts von all dem. Er sagt, du bist das Licht der Welt. Realisiere, wer du bist. Ich liebe das ja an Paulus, oder? Ich meine, der geht nach Korinth. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Korinth wart. Ich war nie da. bis jetzt, aber ich war, zum Glück habe ich nicht in dieser Gemeinde gelebt. Ich meine, es gibt keine Gemeinde in der Bibel, die so viele Sünder, so viele Sünden drin hat. Ich meine, ich habe Briefe geschrieben. Könnt ihr bitte aufhören, nach dem Gottesdienst zu den Prostituierten zu gehen? Ich meine, das ist jetzt bei uns noch nie passiert. Also, oder? Wenn wir uns mit den Korinther vergleichen, oder? Also, wenn du mal einen schlechten Tag hattest, dann nimm einfach den Korintherbrief und du bist wieder voll happy. Oder? Und Paulus adressiert die Sünde in Korinth. Aber er macht es auf so eine coole Art und Weise. Er sagt zu ihnen, zu denen, die sexuelle Sünden gehabt haben, sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Er sagt nicht zu ihnen, wisst ihr nicht, dass bevor ihr diese Sünde begangen habt, ihr ein Tempel des Heiligen Geistes gewesen seid, jetzt aber keiner mehr seid, weil Sünde in euer Leben gekommen ist. Nein, er holt sie zurück und sagt ihnen, realisier, wer in dir lebt. Realisier, was Gott dir geschenkt hat, was er für dich erkauft hat. Und je mehr du realisierst, wer in dir lebt, wer du bist, desto weniger lebst du in Sünde. Aber Paulus geht nicht hin und haut einfach zum Rundumschlag irgendwie holt aus und schlägt alle, sondern er bringt sie zurück zu ihrer Identität. Ich hoffe, ihr wart am ID-Kurs, oder? Kommst du so zurück zu deiner Identität und du merkst, hey, mit Gott ist alles möglich. Wenn ich in einen Raum hineingehe, egal was gerade vorher war, da kommt Licht rein. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil er gut ist und er in mir lebt. Und er sich entschieden hat, nur schon der Gedanke, dass Gott sich entschieden hat, in dir zu leben. Ist ja unglaublich. Amen.
Hey, schön warst du mit dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und vergesst nicht, den Like- und den Subscribe-Button zu drücken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, see you there.